Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag und er steht im Römerbrief, Kapitel 8, Verse 18 bis 25. Ich vermute, dass einige ihn gut kennen. Entschuldigung. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind zwar gerettet, doch auf Hoffnung. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Ja, liebe Gemeinde, ein typischer Paulustext, viele schwere Worte aneinandergereiht und wir wollen ihn uns heute einmal anschauen. Die Grundaussage ist, es gibt Hoffnung. Hoffnung für die seufzende Welt und es gibt Hoffnung für uns, die wartenden Christen. Dass wir Christen mit allen anderen Menschen schicksalhaft verbunden sind, das ist klar. Und darüber spricht Paulus. Aber die in unserem Text gemeinte Verbundenheit mit der Welt betrifft nicht nur die mit uns, den Menschen um uns herum, ja, mit unseren Nachbarn, Freunden, mit allen möglichen Menschen, denen wir begegnen, die wir vielleicht nicht mal kennen oder auch nie kennenlernen werden. Nein, Paulus benutzt hier ein besonderes Wort, wenn er von Kreaturen spricht. Er meint wirklich die gesamte geschaffene Welt. Er will sagen, wir sind alle miteinander verbunden. Wir leben mit der Natur in einer Schicksalsgemeinschaft. Oder man möchte fast sagen, die Natur lebt mit uns in einer Schicksalsgemeinschaft. Vielleicht kennt jemand den Witz, ich finde ihn immer noch köstlich, treffen sich zwei Planeten. Sagt der eine, oh, mich juckt's und kratzt überall. Ich glaube, ich habe mir Menschen eingefangen. Dann sagt der andere, ja, das hatte ich auch, aber das geht vorbei. Das ist jetzt ironisch dargestellt, was Paulus hier meint. Wir sind miteinander verbunden, ja, Mensch, Natur, die Umwelt, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Wir erkennen diese Natur nicht nur in den Naturwissenschaften, so heißt es ja bis heute, und wir beherrschen sie in Anführungszeichen nicht nur in Technik und Wirtschaft, sondern wir gehören auch dazu. Wir sind Teil der Natur, des Natürlichen, das ist, was Paulus meint. Wir sind mit ihr vertraut und verbunden, wir leben und atmen in ihr, wir fühlen mit ihr, wir denken und sorgen für sie. Wir gehören auch darin zu ihr, dass wir zuletzt, das wissen wir alle, wieder zur Erde werden. Und zur Erde bedeutet wirklich zu Molekülen. Ja? Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staub. Franz von Assisi, nicht erschrecken, hat ja Sonne und Mond, Wasser und Feuer seine Geschwister genannt. Das meinte er sehr ernst. Und er soll ja den Vögeln gepredigt haben. Ich weiß nicht, wer schon da war. Ich stand da schon auf dem Feld vor Assisi und da stand er und soll zu den Tieren gesprochen haben. Wenn wir das auch nicht nachahmen, also ich mache es nicht, ich gehe nicht in Pfälzer Wald und spreche zu den Wildschweinen, ich habe es bis jetzt jedenfalls noch nicht versucht. Wenn wir es auch nicht nachahmen, so können wir es doch vielleicht nachempfinden, was er damit sagen wollte, was er gemeint hat, Franz von Assisi. Mit den Worten der Bibel gesprochen und darauf hat er sich berufen, Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Oder Jesaja 44, ihr Berge frohlockt mit Jauchzen. Der Wald und alle Bäume darin. Das bedeutet, dass der Wald, nicht nur wir, auch im Lobpreis gegenüber Gott steht. Interessanter Gedanke. Noch ein Psalm, das Meer brause, die Ströme. Ja, man hört vielleicht jetzt das Meeresrauschen und nicht den Tinnitus. Ja, das Meer, die Ströme sollen frohlocken und sie preisen alle Gott. In unserem Text Römer 8 hört Paulus jedoch noch was anderes. Ja, ich habe jetzt diese schönen Texte zitiert. In unserem Text in Römer 8, das ist vielleicht ein Kontrast, hört Paulus die Schöpfung Gottes seufzen und stöhnen. Ja, Luther hat es so schön übersetzt. Das versteht man heute noch, ja? Seufzen und stöhnen. Die Schöpfung wartet gespannt, dass mit den Menschen eine umfassende Veränderung vor sich geht. Nämlich, dass endlich aufgedeckt wird, so schreibt er, was jetzt noch quasi unsichtbar ist, heimlich, nicht sichtbar. Die außermenschliche Schöpfung wartet darauf, dass wir öffentlich und unübersehbar als Kinder Gottes in Erscheinung treten. Noch ist es nicht der Fall. Die Kreatur wartet darauf, sie sehnt sich und seufzt, schreibt Paulus. Denn in dem, was aus uns wird, entscheidet sich auch ihr ganzes Geschick. Ich weiß nicht, ob dir das mal bewusst geworden ist als Christ. In dem, was aus dir wird, entscheidet sich das ganze Geschick, ja, des Kosmos. Das ist unglaublich, was Paulus hier sagt. Die Ungeduld ist groß. Die Kreatur kann es kaum erwarten. Es ist eine schwere, schwere Geburt. Ich kenne Menschen, liebe Gemeinde, wenn man sie fragt, warum ihre Pflanzen so gut gedeihen. Vielleicht kennt ihr ja auch so jemanden, der hat so wunderbare Pflanzen im Wohnzimmer oder auf dem Balkon. Dann antworten sie, ja, wissen Sie, ich spreche mit meinen Pflanzen. Das gibt es wirklich, vielleicht kennt ihr auch einige, ja, die sprechen mit den Pflanzen. Man kann darüber schmunzeln, aber vielleicht gibt es einen feinen, unerklärlichen Zusammenhang zwischen Menschen und der Natur. Andere sprechen mit ihren Tieren. Ja, ganz du Braver, gerade bei Hunden kenne ich das. Erwachsene Männer werden zu Kindern und sprechen wieder mit ihren Tieren auf so einer ganz einfachen Art und Weise. Und wehe, wenn der Hund irgendwann mal antwortet. So wie bei Loriot, vielleicht kennt jemand noch den alten Sketch. Ja, aber da gibt es auch die groben und herben Zusammenhänge. Wir sehen das heute vielleicht um einiges deutlicher, das müssen wir auch sagen, als Paulus es sehen konnte vor gut 2000 Jahren. Ich habe jetzt nette Beispiele genannt, aber ich habe es schon erwähnt, der Mensch ist vielleicht das Schicksal der Welt. Längst ist er nicht mehr nur von den Früchten des Gartens und der Felder. Längst lebt er jenseits von Eden. Er hat sich wirklich die Erde untertan gemacht. Er hat dieses Wort aus dem ersten Buch Mose sehr ernst genommen, vielleicht sogar falsch verstanden. Aus dem Landwirt und Gärtner, dem Heger und Pfleger ist heute vielfach der Technokrat und auch der Ausbeuter der Natur geworden. Ob Paulus das schon so sehen konnte und wissen, ja, vor 2000 Jahren, wo es noch keine Atomkraftwerke und rauchende Schlote und keine Braunkohlebergbau gab, ich weiß es nicht, finde ich eine interessante Frage. Was wir aber sagen können, ist, Paulus hat völlig recht. Die Schöpfung seufzt und stöhnt bis heute. Diejenigen, die hellhörig sind, können es hören, manchmal buchstäblich. So seufzt und stöhnt das Meer unter dem auslaufenden Öl aus dem gestrandeten und leckgeschlagenen Tanker. Und die betroffenen Fische und Vögel und Kleinlebewesen und Mikroorganismen, sie seufzen und stöhnen. Können wir es hören oder vielleicht mitempfinden? Paulus hat das ängstliche Harren der Kreatur vernommen, damals schon. Aber Gott sei Dank, er kennt noch etwas anderes. Er kennt nicht nur dieses ängstliche Harren der Kreatur, er kennt auch Zeichen der Hoffnung. Und davon spricht er auch. Die stumme Kreatur ist ja nicht nur schicksalhaft in das Verderben der Menschen hineingezogen, so wie in einen Strudel, sondern auch an der Hoffnung beteiligt, unter der die ganze Menschheit lebt. Ohne das Zutun der Kreatur kam die große Frustration, der Leerlauf, das Sterben müssen über sie, über uns alle. Gott hat sie in die Hilflosigkeit der Sünder mit hineingezogen. Wir wissen nicht warum. Aber jetzt kommt's, das ist vielleicht der wichtigste Satz oder die wichtigste Aussage im Text, es geschah auf Hoffnung, heißt es hier, ja. Auf Hoffnung. Denn Gott findet sich nicht mit dem Leiden der Welt ab. Wird er die Menschen retten, dann wird er auch die ganze Kreatur erlösen. Werden die Menschen von den Folgen ihrer Sünde frei, so wird auch die Schöpfung eines Tages frei werden. Es wird eine neue und verwandelte Welt entstehen, die niemand sich momentan vorstellen kann. Hier spricht Paulus davon, dass mit dem Kommen Jesu schon eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Es ist kein New Age, es ist keine neue Weltordnung, wie man es manchmal genannt hat, aber eine neue Zeitrechnung, in der Gott auf neue Weise wirksam wird, auch wenn es jetzt noch nicht für alle sichtbar ist, man kann es noch nicht sehen. Diese Neuschöpfung hat aber bereits mit Ostern begonnen. Und wir wissen, sie wird eines Tages ja, vollendet werden. Ja, und nun zum anderen Teil der Predigt. Wir sprachen jetzt viel von der Schöpfung, es gäbe vieles zu sagen, Natur, Kreatur. Aber es gibt auch Hoffnung für uns, Gott sei Dank, für uns, die wartenden Christen. Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, viele kennen es, die Christen müssten viel erlöster aussehen, wenn das alles stimmt, was sie glauben. Ja, das war natürlich auch böse von ihm gemeint oder sehr zynisch. Die Christen müssten viel erlöster aussehen, wenn das stimmt, was wir glauben. Zugegeben, es wäre wünschenswert, wenn man uns unsere Zugehörigkeit zu Christus immer ansehen würde. Ja, vielleicht durch ein Leuchten oder ein Schweben, ich weiß nicht was. Aber so ist es nicht. Und Paulus ist sich dessen vollkommen bewusst. Er sagt ja, auf Hoffnung sind wir gerettet. Oder 1. Johannes 3, Vers 2. Es ist noch nicht sichtbar geworden, was wir einmal sein werden. Ja, es ist noch nicht sichtbar. Man kann es noch nicht sehen, aber es ist schon da. Die Schwärmer in Korinth haben dem Apostel Paulus immer wieder vorgerechnet, dass an ihm so viel Schwaches sei. Wir dürfen uns den Apostel Paulus nicht so als großen Redner und mächtigen Mann vorstellen. Er war so schwach, so arm, so enttäuscht, so krank. Und das Interessante ist, Paulus hat nicht widersprochen. Er hat gesagt, ihr habt ja vollkommen recht, schaut mich an. An mir ist nicht viel vorzuweisen. Außer eins, hat er gesagt, Christus und sein Kreuz. Darauf hat er immer wieder hingewiesen. Und so gilt es auch für uns Christen. Wir sind noch auf dieser Welt unterwegs in der Gestalt des Christus. Und das ist die Kreuzesgestalt. Und das dürfen wir auch nicht vergessen, ich sage es jetzt hier mal ganz scharf, bei manchen Liedern, die wir singen, wo wir die Herrlichkeit Gottes betonen, ja auch die Herrlichkeit von Christus, das ist ja alles richtig. Aber hier auf dieser Welt, wenn wir Paulus lesen, folgen wir dem Gekreuzigten. Und das sehen wir auch. Wir sehen das Leben, ich habe gerade wieder mit Leuten zu tun gehabt, von Christen, das schwer gezeichnet ist, von Leid, von Schmerz. Und man fragt sich, wie kann das einem Christ widerfahren? Aber Paulus sagt, schau auf das Kreuz. Uns widerfährt es genauso wie allen anderen. Wir sind gerettet, aber auf Hoffnung. Ja? Es ist noch nicht sichtbar, sagt Paulus. Der Herr Jesus Christus selber war ja, was er war, in Unkenntlichkeit und Verhüllung. Wir lesen es in der Schrift, man hat das Angesicht von ihm verborgen. Fleisch und Blut konnten da nichts Besonderes wahrnehmen, wenn Menschen Jesus begegnet sind. Was wir als Christen vorweisen könnten, das würde uns von anderen Menschen grundsätzlich nicht unterscheiden. Man sieht uns nicht an, dass wir Kinder Gottes sind. Wir schweben nicht über dem Boden. Wir müssen auch noch arbeiten gehen. In Korinth gab es auch so ein paar Spezialisten, die haben gesagt, Paulus, wenn das stimmt, was du predigst, dann hören wir morgen auf zu arbeiten. Weil wir sind jetzt Christen, wir haben den Heiligen Geist, wir sind gerettet, muss man doch nicht mehr zur Arbeit. Aber das Essen kommt noch nicht vom Himmel geflogen, wie die Wachteln. Ja, beim Auszug aus Ägypten. Nein, wir sind noch auf dieser Welt und wir sind schicksalhaft verbunden, ja, mit der Kreatur, mit der Schöpfung, mit allem um uns herum. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott, schreibt Paulus, Kolosserbrief. Man könnte sagen, die anderen sehen es uns nicht an, aber wir wissen, wer wir sind und was wir haben und das ist wahr. Ja, wir werden dessen gewiss gemacht. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, so heißt es kurz davor in Vers 16. Wir können auch ganz gewiss sein, dass nichts uns von der Liebe Gottes scheiden kann, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Das steht danach in den Versen. Wir sind gerecht gemacht. Keiner darf uns beschuldigen oder verdammen. Gott steht zu uns, ohne Wenn und Aber. Aber wohlgemerkt, das lesen wir nicht an uns ab, an unserer Verfassung, an unserer Gefühlslage, an was auch immer. Wir lesen das an Christus ab, in seinem Wort und in seinen Taten. Fragen wir, wie es um uns steht, so müssen wir feststellen, auch wir, liebe Gemeinde, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft, der Erlösung unseres Leibes, so wie es hier steht. Vielleicht kennst du dieses Seufzen. Und wir kommen zum Schluss. Thema Sehnsucht. Eine Fabel erzählt das Gespräch zwischen einer Libellenlarve, die immer wieder den unwiderstehlichen Drang nach oben hat, um neue Luft zu schöpfen, und einem Blutegel, der sagt, hatte ich vielleicht jemals das Bedürfnis nach dem, was du Himmelsluft nennst? Ach, erwiderte die Libellenlarve, ich habe nun schon einmal die Sehnsucht nach oben. Ich versuchte es einmal sogar schon ganz nach oben zu steigen, an die Wasseroberfläche, nach dem zu schauen, was darüber ist. Und ich sah sogar einen hellen Schein und merkwürdige Schattengestalten. Huschten über mich hinweg. Aber meine Augen müssen wohl nicht geeignet sein für das, was über dem Teich ist. Aber ich würde schon gern wissen, was da oben ist. Ah, der Blutegel krümmte sich vor Lachen. Er sagte, du bist eine fantasievolle Seele, schau dich einmal an. Du meinst, über dem Tümpel gibt es noch mehr? Das sind doch nur Illusionen. Glaub mir, ich bin ein erfahrener Mann. Ich lebe schon seit ewigen Zeiten in diesem Tümpel. Ich habe ihn komplett durchschwommen. Dieser Tümpel ist die Welt und die ganze Welt ist nichts als ein Tümpel. Und außerhalb dessen ist nichts mehr. Hirngespinste. Was ich fühlen und betasten kann, das ist das einzig Wahre, erwiderte der Blutegel. Aber wir können uns vorstellen, was geschieht. Und es geschieht jeden Tag, denn Gott schafft neues Leben, auch in diesem Moment, in dem wir hier sitzen. Es dauerte nicht lange, bis sich die Libellenlarve aus dem Wasser heraus schob. Und Flügel wuchsen ihr, goldenes Sonnenlicht und blauer Himmelsschein umspülten sie. Und sie schwebte schimmernd hinweg über den niedrigen Tümpel. Der Blutegel ist heute noch, vermute ich mal, im Tümpel. Und die Larve fliegt. Und so ist es vielleicht auch mit uns. Wir leben in dieser Spannung, liebe Gemeinde. Wir seufzen und wir sehnen uns. Manchmal mehr und manchmal weniger. Und wir sind nicht alleine. Wir seufzen und wir sehnen mit der ganzen Schöpfung Gottes. Und es ist wahrlich eine schwere Geburt. Wir haben es heute gehört, wenn wir uns die Welt anschauen, wenn wir den Planeten mal einmal von außen betrachten, was wir ja gar nicht wirklich können. Es kann nur Gott alleine. Es ist eine schwere Geburt. Und sie zieht sich jetzt schon fast 2000 Jahre hin. Das Seufzen ist aber das Beste, was man von einem Christen sagen kann. Der Satz hat mir gefallen. Das Seufzen ist aber das Beste, was man von einem Christ sagen kann. Es spricht nichts gegen unser Recht, unser Kindesrecht bei Gott, wenn wir auch einmal laut seufzen, wenn wir auch einmal einbrechen, wenn uns die Kräfte völlig schwinden, wenn uns der Mut fehlt, wenn es mit dem Beten nicht mehr so recht klappen will. Das sollte uns nicht erschüttern, ja, oder durcheinander bringen, denn noch sind wir gerettet, aber auf Hoffnung. Wir sind noch nicht am Ziel. Gott hat uns immer mehr, als wir ihn haben, so hat Martin Luther gesagt. Gott hat uns immer mehr, als wir ihn haben. Wir leben noch in der Niedrigkeit des Kreuzes und wir sind auf Hoffnung gerettet. Das heißt nicht, dass wir bisher leer ausgegangen wären. Wir haben schon den Geist, so heißt es ja auch im Text, als Anzahlung. Er ist schon da, der Anbruch des kommenden Lebens. Und wir warten auf die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Zum Schluss habe ich uns ein kleines Worträtsel mitgebracht. Ich lasse es mal einen Augenblick stehen. Es ist ein Vers aus dem Text und ich dachte, wir können mal einen Augenblick drüber nachdenken, in ihn vielleicht meditieren. Ein Vers aus dem Text und dann ist Matthias wieder dran.